ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Sondersitzung zum Sondervermögen. Bundestag debattiert Milliardenschulden.
Ja, mit den Mehrheiten ist das in diesem Fall so eine Sache, denn um die Schuldenbremse zu verändern, und das dürfte nötig sein, braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Die haben Union und SPD Stand jetzt aber nicht zusammen, denn die Grünen wollen diesem Finanzpakt so nicht mittragen und auch die FDP hat schon klar gemacht, in dieser Form erstmal keine Zustimmung. Über den Stand der Dinge vor der ersten Lesung im Deutschen Bundestag jetzt Philipp Eckstein.
Politisch betrachtet ist es so, wie SPD-Chef Lars Klingbeil sagt.
Wir haben eine außergewöhnliche Woche. Der aktuelle Bundestag kommt noch mal zusammen.
Eine außergewöhnliche Woche. Man könnte auch sagen, außergewöhnliche Wochen mit weitreichenden Ereignissen und politischen Kurswechseln.
Das kommt sicher nicht am Anfang.
Das sagt CDU-Chef Friedrich Merz 2 Wochen vor der Bundestagswahl auf die Frage, ob die Schuldenbremse reformiert werden sollte.
Am Anfang kommt das Einsparpotenzial, kommt das Wachstum.
Kurz darauf wählen die Bürgerinnen und Bürger. Und das Wahlergebnis bedeutet unter anderem, 2/3 Mehrheiten zur Änderung des Grundgesetzes gibt es im neuen Bundestag nur noch mit Stimmen von AfD oder Linken. Und plötzlich kommt viel Bewegung in die Diskussion, wobei den ersten Schritt die Grünen machen. Bereits am Tag nach der Bundestagswahl, sagt Robert Habeck.
Wir haben noch die Möglichkeit, mit dem bestehenden Bundestag, wenn wir sehr schnell sind, finanzielle Hilfen oder Unterstützung durch eine Reform der Schuldenbremse jetzt zu beschließen.
Auch CDU, CSU und SPD haben ganz ähnliche Ideen. Und gleichzeitig sorgt US-Präsident Trump mit der öffentlichen Demütigung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj für Empörung. Anfang März treten die Spitzen von CDU, CSU und SPD vor die Presse und Friedrich Merz verkündet:
Angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes.
Der Plan: Die Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben soll weitgehend aufgehoben werden. Für die Bundesländer soll sie gelockert werden. Und zusätzlich soll der Bund 500 Milliarden Euro Extraschulden für die Infrastruktur machen. 3 Grundgesetzänderungen, für die eine Zweidrittelmehrheit notwendig ist. Und die haben CDU, CSU und SPD nicht. Doch Katharina Dröge erklärt Anfang der Woche,
dass wir den Abgeordneten der Grünen Bundestagsfraktion empfehlen werden, diesen Gesetzesänderungen nicht zuzustimmen.
Und für die FDP sagt Christian Dürr:
Ein Infrastrukturfonds und ein Aufweichen der Schuldenbremse in den Ländern lehnen die Freien Demokraten ab.
Grüne und FDP legen eigene Gesetzentwürfe vor, mit dem Fokus auf Verteidigung. Zugleich betonen beide, sie sind offen für Verhandlungen. Bislang aber ohne Ergebnis. Grundsätzlich falsch findet das Verfahren die AfD. Bernd Baumann:
Vor 3 Wochen hat das Volk ja neu gewählt und hat die Mehrheiten im Bundestag umgestürzt.
Auch die Linke sagt, es steht dem alten Bundestag nicht zu, noch so weitreichende Entscheidungen zu treffen.
Die demokratieschädigende und juristisch fragwürdige Trickserei ist unnötig.
Linken-Chefin Ines Schwertner betont, ihre Partei ist bereit, die Schuldenbremse im neuen Bundestag zu reformieren. Linke und AfD hoffen noch darauf, dass das Bundesverfassungsgericht die Sondersitzung des Bundestags stoppt. Das ist aber unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, ab 12 Uhr kommen die Abgeordneten des in Anführungszeichen alten Bundestags zusammen.
Also es wird durchaus turbulent zugehen, da bin ich mir sicher,
sagt Bundestagspräsidentin Bärbel Baas.
Nur noch kurz die Schuldenbremse reformieren, das ist das, was sich Union und SPD vorgenommen haben, bevor sich dann der neue Bundestag konstituiert. Das soll am 25. März stattfinden. Heute also soll es in erster Lesung um die Reform der Schuldenbremse gehen und auch um ein Sondervermögen für die Infrastruktur in Deutschland. Es geht also um hunderte Milliarden Euro. Aber dafür brauchen Union und SPD, die Parteien, die heute ihre Koalitionsgespräche beginnen, eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Und das ist der Grund, warum jetzt auch alles so schnell gehen soll, denn AfD und Linke können diese Mehrheit im neuen Bundestag dann blockieren. Worum genau geht's also heute im Parlament? Jan Zimmermann mit einem Überblick über die Vorschläge.
Insgesamt 3 Gesetzentwürfe werden im Parlament beraten.
Der erste Gesetzentwurf.
Der kommt von CDU, CSU und SPD. Darin geht es um das in den Sondierungsgesprächen vereinbarte große Finanzpaket und die entsprechenden Änderungen im Grundgesetz. Dieses Finanzpaket umfasst, die Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben zu lockern. Künftig soll es keine Grenze mehr für Investitionen in die Bundeswehr geben. Auch den Ländern soll es leichter gemacht werden, Schulden zu machen, indem ihre Schuldenregel reformiert wird. Außerdem geht es darum, ein kreditfinanziertes Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro für Infrastrukturausgaben aufzulegen. Mit dem Geld sollen zum Beispiel Straßen und Brücken saniert, Schulen und Krankenhäuser modernisiert und die Digitalisierung vorangetrieben werden. Von den 500 Milliarden sind 100 Milliarden Euro für die Bundesländer und Städte und Gemeinden vorgesehen.
Der zweite Gesetzentwurf.
Dabei handelt es sich um einen Alternativvorschlag zu den Plänen von Union und SPD, der von den Grünen kommt und ebenfalls eine Änderung des Grundgesetzes nötig macht. Auch die Grünen wollen mehr Geld für Verteidigung ausgeben und dafür zusätzliche Schulden machen. Allerdings sollen nicht nur die Bundeswehr profitieren, sondern beispielsweise auch Geheimdienste, internationale Organisationen, die helfen, Frieden zu sichern, sowie die Ukraine.
Der dritte Gesetzentwurf.
In einer dritten Beratung geht es um einen Gesetzentwurf der FDP, ebenfalls ein Gegenvorschlag zu den Finanzplänen von Union und SPD. Die Liberalen wollen einen Verteidigungsfonds in Höhe von 300 Milliarden Euro einrichten, über Schulden finanziert. Das bestehende Sondervermögen für die Bundeswehr soll in diesem Fonds aufgehen. Anders als bei Union und SPD will die FDP die Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben nicht komplett kippen.
Der Bundestag berät heute über die Vorschläge der Parteien, wenn es um eine Reform der Schuldenbremse geht, um Investitionen in die Bereiche Verteidigung und Infrastruktur. Jan Zimmermann war das mit einem Überblick. Heute also im Bundestag die erste Lesung. Am kommenden Dienstag dann soll abgestimmt werden. Unklar ist aber auch, ob diese Pläne mit der Verfassung überhaupt in Einklang sind. Die AfD und die Linke sagen nein, sie sind vor das Bundesverfassungsgericht gezogen per Eilantrag. Und eigentlich wird da auch eine Entscheidung der Richter in Karlsruhe erwartet, die liegt aber bislang nicht vor. Darüber habe ich vorhin gesprochen mit Kyrill Alexander Schwarz. Er ist Professor für öffentliches Recht an der Uni Würzburg. Und ich habe ihn erstmal gefragt, ob das deutsche Recht überhaupt Gesetze vorsieht, wenn es um solche politischen Schachzüge geht, wie es jetzt passiert ist, indem der alte Bundestag noch über diese Fragen entscheiden soll.
Also zunächst einmal, die Verfassung verhält sich zu politischen Fragen relativ wenig. Sie gibt eine Rahmenordnung vor und im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung sagt uns zunächst einmal Artikel 39 Grundgesetz, dass der alte Bundestag so lange handlungsfähig ist, bis ein neuer Bundestag konstituiert ist. Und trotzdem bleiben verfassungsrechtliche Störgefühle, weil man natürlich, und Sie hatten ja in dem Beitrag schon darauf hingewiesen, in Ansehung der Finanzvolumina sich fragt, warum muss das jetzt alles auf den letzten Drücker eigentlich noch passieren?
Wie sieht denn der Stand der Dinge aus? AfD und die Linke wollen das ja verhindern. Womit rechnen Sie? Da kommt es da möglicherweise vor dieser Sitzung ab heute Mittag im Deutschen Bundestag noch zu einer Entscheidung aus Karlsruhe?
Also das ist schwer zu ergründen, was in Karlsruhe jetzt gerade geschieht. Aber schon die Tatsache, dass das Gericht jedenfalls nicht so schnell entschieden hat, wie es vielleicht manche erhofft haben, mag ein Indiz dafür zeigen, dass in der Sache doch härter beraten wird und dass intensiv die Fragen, die die beiden Verfahren von AfD und Linken aufgeworfen haben, auch diskutiert wird. Aber inhaltlich ist es sehr schwer zu prognostizieren, in welche Richtung die Reise gehen wird.
Ist es denn da auch denkbar, dass sich die Richter in Karlsruhe da noch ein bisschen länger Zeit lassen? Der Bundestag kommt zusammen, trifft eine Entscheidung, verabschiedet möglicherweise am Ende auch eine Reform der Schuldenbremse mit 2/3-Mehrheit, sollte da noch eine Einigung zustande kommen. Und dann kommen die Richter aus Karlsruhe doch noch um die Ecke und drehen das Ganze wieder zurück?
Das kann ich mir schwer vorstellen, weil ich glaube, das ist auch eine Frage des Respekts gegenüber dem Bundestag als Gesetzgeber und hier als verfassungsändernden Gesetzgeber. Wenn ihm dann doch schon bitte vorher zu signalisieren, im Wege der einstweiligen Anordnung, dass das nicht geht, was hier beabsichtigt ist. Aber im Nachhinein dann noch festzustellen, dass eine solche Vorgehensweise, die immerhin zu einer weitreichenden Verfassungsänderung geführt hat, dass das rechtswidrig war, das kann ich mir momentan nicht vorstellen.
Gab es denn in der Geschichte der Bundesrepublik schon mal eine vergleichbare Lage, in dem solch weitreichende Entscheidungen, die grundlegende Auswirkungen auf die Zukunft des Landes haben, mit den Stimmen des alten Parlaments getroffen wurden, obwohl ein neues schon gewählt war?
Es hat in der Vergangenheit zwei Fälle gegeben. Der eine Fall betraf eine Gesetzesänderung in der Umsetzung einer Entscheidung des Verfassungsgerichts. Das war jetzt mehr eine technische Frage. Der zweite Fall war zum Ende der Amtszeit der Regierung Helmut Kohl schon etwas spannender, weil es dort um die Frage des Auslandseinsatzes deutscher Soldaten im Kosovo ging. Und das war immerhin der erste militärische Einsatz deutscher Soldaten seit dem Zweiten Weltkrieg im Ausland. Und da hat der alte Bundestag noch diese weitreichende Entscheidung getroffen. Aber ich glaube trotzdem, das, was jetzt zur Entscheidung ansteht, geht noch weit darüber hinaus. Es ist sowohl quantitativ als auch qualitativ etwas anderes. Und es bindet letzten Endes zukünftige Generationen auch in ihrem finanziellen Verhalten doch sehr weitreichend. Und das ist ja eigentlich genau das, was man mit der Regelung der Schuldenbremse auch verhindern wollte, nämlich dass Belastungen verschoben werden zu Lasten nachfolgender Generationen.
Jetzt haben Sie das Ganze so bezeichnet, dass es da durchaus verfassungsrechtliche Störgefühle gibt. Tatsächlich war es ja in der Vergangenheit sowas wie ein, ich sag mal, ungeschriebenes Gesetz, dass die alten abgewählten Mehrheiten keine so weitreichenden Beschlüsse mehr fassen. Können Sie das nochmal näher ausführen, woher dieses Störgefühl am Ende kommt?
Also das Störgefühl resultiert zum einen aus der Frage, ob dieser Bundestag wirklich noch legitimiert ist, so weitreichende Entscheidungen zu treffen. Man kann das ganz formal sehen und kann sagen, er ist so lange legitimiert bis zum letzten Tag, bis der neue Bundestag sich konstituiert hat. Das ist die formale Betrachtungsweise. Bei einer materiellen, inhaltlichen Betrachtungsweise spielt für mich eben schon eine Rolle, dass weitreichende Entscheidungen von diesem Ausmaß doch eher von denjenigen getroffen werden sollen, die auch für die nächsten 4 Jahre die Verantwortung dann auch haben. Und das ist eben der Gesetzgeber, der jetzt aber im Prinzip um seine Aufgabe, ich sage es mal jetzt etwas untechnisch, gebracht werden soll, aus politisch nachvollziehbaren Gründen. Aber das sind eben politische Fragen. Und das Verfassungsrecht, das verhält sich dazu zunächst einmal indifferent. Aber man kann eben inhaltlich doch sagen, das sollte eigentlich eine Entscheidung sein, die der jetzt gewählte und am 25. März auch dann konstituierte Bundestag doch treffen sollte.
Es ist eine riesige Kehrtwende, die der Kanzlerkandidat und wahrscheinlich künftige Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Friedrich Merz, von der CDU da innerhalb weniger Wochen hingelegt hat. Erst hat er sich im Wahlkampf vehement dafür eingesetzt, an der Schuldenbremse festzuhalten. Jetzt wollen CDU, CSU und SPD die Regeln dieser Schuldenbremse doch noch schnell reformieren. Heute berät der Bundestag über eine Gesetzesänderung, aber auch über ein Sondervermögen. Es geht um 500 Milliarden Euro, die in Straßen, Brücken und Schulen fließen sollen. Doch wie sehen diese jüngsten Vorstöße von Union und SPD eigentlich die Parteimitglieder an der Basis? Unsere hr-Info-Reporterin Anna Vogel hat sich im Landkreis Bergstraße dazu umgehört.
Seit mehr als 30 Jahren ist Daniela Engelhardt schon bei der CDU. Sie ist Fraktionsvorsitzende in Heppenheim und gut in der Partei vernetzt. Aber die Nachricht von dem riesigen Sondervermögen kam dennoch unerwartet für sie.
Ich bin ehrlich gesagt erschrocken, weil diese Summe ist unfassbar groß. Und ich mache mir auch Sorgen.
Daniela Engelhardt stand in den letzten Wochen immer wieder für die CDU auf der Straße und hat Wahlkampf gemacht. Sie ist eingetreten für das, was die Partei im Wahlprogramm stehen hat. Reformen, Bürokratieabbau, Einsparungen. Was die CDU jetzt vorhat, ist für sie eine Umgehung der Schuldenbremse von Friedrich Merz.
Und das kann ich nicht mittragen, weil es auf Lasten der Generationengerechtigkeit geht. Also für die militärische Aufrüstung bin ich auch an seiner Seite, das kann ich nachvollziehen. Für Infrastrukturmaßnahmen eben nicht. Und ich denke, dass das Zugeständnis an die SPD war, um von den Sondierungsgesprächen in eine Koalitionsverhandlung übergehen zu können.
Daniela Engelhardt will ihre Sorgen deshalb an ihren Bundestagsabgeordneten schreiben. Deutlich positiver aufgenommen hat die Nachricht von dem geplanten milliardenschweren Sondervermögen die SPD in Heppenheim, sagt der örtliche Parteivorsitzende Norbert Schmidt.
Wir haben von einem großen Wurf gesprochen und die weitere Stimmung war natürlich, können wir einen Herrn Merz als Bundeskanzler, als SPD mittragen, der ja im Wahlkampf genau das Gegenteil von dem gesagt hat, was er jetzt gemacht hat. Das sind schon harte Worte gefallen.
Dabei kann Norbert Schmidt gut nachvollziehen, dass viele Menschen beunruhigt sind angesichts der hohen Summen, um die es in diesen Tagen in Berlin geht.
Ich muss allerdings auch betonen, auch die Kommunen sind stark verschuldet. Und es ist gut, dass in dem Programm vorgesehen ist, dass 100 Milliarden Euro auch für die Kommunen und die Länder bereitgestellt werden. Das ist, glaube ich, ein wichtiger und zentraler Punkt auch für uns als Sozialdemokraten.
Und für Koalitionen brauche es eben Annäherungen, egal ob auf kommunaler Ebene oder in Berlin, so Norbert Schmidt. Ein paar Kilometer weiter in Lampertheim muss auch der CDU-Fraktionsvorsitzende und Bürgermeisterkandidat Alexander Scholl erst einmal verdauen, was seine Partei vorhat.
Es wird sicherlich Gründe dafür geben, aber wenn man eine Meinung zu einem Thema sowie zu dem Thema Schuldenbremse auch im Rahmen des Wahlkampfes so vehement vertritt und dann unmittelbar nach der Wahl anders handelt, dann irritiert es natürlich im ersten Moment.
Das sagt Alexander Scholl auch, weil er schon viele Jahre in der Kommunalpolitik ist und weiß, wie groß die finanziellen Nöte zum Beispiel auch in seiner Heimatstadt Lampertheim sind.
Die Kommunen werden finanziell im Regen stehen gelassen. Es werden von Land und Bund immer mehr Aufgaben nach unten wegdelegiert, ohne die finanzielle Ausstattung. Und vor dem Hintergrund ist es erst recht irritierend, wenn dann auf anderer Ebene anders agiert wird.
Alexander Scholl will aber nicht von fehlender Verlässlichkeit bei der CDU sprechen. Dafür würden ihm einfach noch zu viele Informationen fehlen, um den Vorstoß von CDU und SPD einzuordnen.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Die Grünen zum Beispiel sagen, bei mehr Ausgaben für die Verteidigung sind sie dabei, aber über ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro an nur 2 Tagen im Bundestag zu debattieren, also heute und nächsten Dienstag, das sei dann doch ziemlich überstürzt, zumal sie Änderungen zugunsten des Klimaschutzes verlangen. Deshalb also von ihnen erstmal ein Nein zum Schuldenpaket für Infrastruktur heute im Bundestag. Der soll ja in alter Zusammensetzung über das Finanzpaket beraten. Und darauf haben wir geschaut, zusammen mit Markus Sambale, unserem Hauptstadtkorrespondenten. Ich habe ihn gefragt, Markus, um in so großem Stil Schulden zu machen, braucht es eine Grundgesetzänderung und dafür wiederum eine Zweidrittelmehrheit. Wie ist der aktuelle Wasserstand? Könnte die noch zustande kommen? Also sind die Grünen doch noch zu überzeugen?
Also die Gespräche gingen und gehen weiter. Der Punkt ist, dass die Vertraulichkeit vereinbart haben, die beteiligt sind an diesen Gesprächen, also Union, SPD und Grüne. Beim ersten Mal wussten wir zumindest noch, in welchem Verhandlungs- und Sitzungsraum sie sich treffen. Jetzt machen sie das komplett geheim und sagen niemals mehr jemandem was im Moment. Also ob wir bis heute Mittag schon wissen, ob da die Grünen und die künftige Regierung bilden wollen, sich angenähert haben, das weiß ich nicht. Vielleicht zögert man das Ganze raus, reizt das Ganze aus bis zum kommenden Dienstag, wenn ja erst endgültig abgestimmt wird. Vielleicht gibt es auch heute schon einen Zwischenstand, wie es atmosphärisch so läuft. Das kann man vielleicht ablesen dann in der öffentlichen Debatte hier im Plenum im Bundestag. Ab 12 Uhr, 12.20 Uhr wird es dann so richtig heiß werden. Und da werden wir an den Tönen ablesen können, ob es die große Harmonie ist oder ob man noch sehr hart in der Sache auseinanderliegt.
Worum geht es denn dann heute im Bundestag eigentlich genau? Also wollen Union und SPD da nochmal gewissermaßen überzeugen? Arbeit leisten.
Ja, das werden sie zumindest öffentlich nochmal tun, auch wenn ich vermute, dass die eigentliche Überzeugungsarbeit wirklich hinter verschlossenen Türen stattfindet. Aber was heute im Bundestag auf dem Tisch liegt, das ist im Prinzip die Grundlage für das, was Schwarz und Rot als künftige Koalition haben wollen, nämlich diese gigantischen Schulden. Also einmal die Frage, wie viel Geld kann man für die Verteidigung ausgeben? Da soll die Schuldenbremse gelockert werden. Dann, so stellt sich zumindest Schwarz-Rot das vor, soll ja auch ein Sondervermögen für die Infrastruktur beschlossen werden und eben auch Schuldenerleichterungen für die Bundesländer. Die Grünen, die haben da einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt, wollen sich ganz aufs Thema Verteidigung und Sicherheit konzentrieren. Und auch die FDP hat gesagt, sie könnte sich vorstellen, ein Sondervermögen nur für die Verteidigung nochmal neu aufzulegen. Ich glaube, der FDP-Vorwurf, den können wir ein bisschen beiseite lassen. Aber die Frage, ob sich Schwarz-Rot und Grün wirklich darauf konzentrieren, nur noch die Verteidigung jetzt in den Blick zu nehmen. Das wäre so einer der Knackpunkte heute.
Nun sind ja nicht nur die Grünen ein Hindernis für Schwarz-Rot auf dem Weg zu diesem riesigen Schuldenpaket. Die Linkspartei und die AfD wiederum haben in Karlsruhe einen Eilantrag eingelegt und sagen, das beschneidet die Rechte der neuen Abgeordneten, wenn nun die alten Abgeordneten so weitreichende Entscheidungen treffen. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht, das könnte die Sondersitzung des Bundestags heute noch stoppen, theoretisch?
Theoretisch ja, dass die Entscheidung wirklich heute Vormittag zum Beispiel verkündet wird und ganz kurzfristig diese Sitzung komplett abgesagt wird, das halten aber die meisten für sehr unwahrscheinlich. Das Verfassungsgericht hat zuletzt gesagt, dass es bis Dienstag, also bis zum eigentlichen Tag des Showdowns, also wo dann wirklich abgestimmt wird, dass es bis dahin entscheiden will. Das wäre natürlich wirklich ein massiver Rückschlag für Friedrich Merz, für die Pläne von CDU, CSU und SPD, eine Regierung zu bilden, weil dann ja wirklich die Grundlage ihrer ganzen Pläne weggebrochen ist und weil natürlich auch alleine dieses Signal, dass man sich was ausgedacht hat, was dann auf diese Art gestoppt wird, natürlich für einen Start einer Regierung verheerend wäre.
Und das würde die geplante Koalition dann eigentlich noch vor deren Start beschädigen. Mal angenommen, Karlsruhe würde tatsächlich die Sondersitzung, also die dann für Dienstag zum Beispiel für nicht rechtens befinden. Wie ginge das dann politisch weiter? Wie kämen Union und SPD dann überhaupt noch zu ihrem Schuldenpaket?
Erstmal gar nicht. Also sie müssten sich wirklich komplett auf Null gesetzt neu überlegen, wie sie eigentlich diese Regierung, auf welcher Grundlage sie die bilden wollen. Denn was jetzt in den Sondierungspapieren drin stand, auch zum Teil an Dingen, die man im Wahlkampf versprochen hatte, von der Mütterrente über eine höhere Pendlerpauschale, über Fragen, wie die Rente geregelt wird, bis hin zur Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie. Denn man müsste alles neu durchrechnen. Man müsste sich überlegen, ob Union und SPD ohne diese Möglichkeit, Schulden zu machen, überhaupt zueinander finden. Also das wäre wirklich, wirklich ja, ein massiver Rückschlag. Und der Bundestag würde dann eben übernächste Woche in neuer Zusammensetzung zusammenkommen. Dann ist die im Grundgesetz vorgesehene Frist abgelaufen. Dann wären alle Ideen, nochmal irgendwie mit alten Mehrheiten was zu beschließen, die wären alle dahin.
Heute also die erste Lesung im Bundestag. Da geht's auch um den Finanzpakt, den Union und SPD in ihren Sondierungsgesprächen ausgearbeitet haben. Kernpunkte: eine Reform der Schuldenbremse, die künftig beim Thema Verteidigungsausgaben nicht mehr greifen soll, und ein Sondervermögen für die Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro. Aber dafür braucht es Änderungen des Grundgesetzes und dafür eine Zweidrittelmehrheit. Das Ziel der Unionsparteien und der SPD ist es, diese Mehrheit noch mit dem alten Bundestag zu erreichen, zum Beispiel mit der Unterstützung durch die Grünen oder der FDP. Denn im neuen Bundestag dann könnten AfD und Linke diese Zweidrittelmehrheit blockieren. Aber Stand jetzt steht die Mehrheit auch im alten Bundestag noch nicht. Darüber habe ich mit Christian Dürre gesprochen. Er ist der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion. Viele in der Politik sind sich ja einig, es muss mehr ausgegeben werden für die Verteidigung. Auch die Infrastruktur sollte dringend überholt werden. Die Pläne von Union und SPD lehnen Sie als FDP in dieser Form trotzdem ab. Ich wollte wissen, warum?
Zwei Punkte, Herr Schreiber. Erstens, es ist richtig, mehr Geld zur Verteidigung zur Verfügung zu stellen, auch notfalls aus Krediten, wie es auch die Koalition jetzt möglicherweise plant. Aber das, was hier gemacht wird, ist etwas ganz anderes. Es soll Geld für alles Mögliche ausgegeben werden. Ein Beispiel: nur noch 1% der Wirtschaftsleistung sollen im Bundeshaushalt für Verteidigung zur Verfügung stehen. Das war sogar zu Zeiten von Angela Merkel mehr und ist heute natürlich wesentlich mehr. Der Rest soll dann über Schulden finanziert werden und dadurch entsteht natürlich erheblicher Spielraum im Haushalt für Wahlgeschenke, auf die sich ja Union und SPD schon geeinigt haben. Und zweitens, welche Wirtschaftspolitik steckt dahinter? Wir brauchen ja in Deutschland nicht mehr Schulden, sondern wir brauchen echte wirtschaftliche Reformpolitik. Da sollen schuldenfinanzierte Ausgabeprogramme jetzt geformt werden. Das ist im Prinzip die Wirtschaftspolitik von Robert Habeck, die er nie umsetzen durfte. Also linke Wirtschaftspolitik gepaart mit vielen Schulden. Und die Verteidigung, die steht in Wahrheit im Hintergrund. Deswegen haben wir einen Gegenvorschlag gemacht. Wir sagen, 2% der Wirtschaftsleistung sollten im Bundeshaushalt finanziert werden. Und dann soll ein Verteidigungsfonds für Deutschland, der aber dann konkret und speziell für die Stärkung der Bundeswehr zur Verfügung gestellt wird, aufgelegt werden in Höhe von 300 Milliarden. Das ist unser Gegenvorschlag. Das würde die Verteidigungsfähigkeit stärken. Hier wird eher ein Verschiebebahnhof für alle möglichen Wahlgeschenke eröffnet.
Jetzt ist es ja das Ziel von Union und SPD, praktisch das Thema Verteidigung aus der Schuldenbremse auszuklinken, wenn man so will, damit man auch bei Bedarf eben die Möglichkeit hat, da richtig viel Geld in die Hand zu nehmen. Bei Ihrem Vorschlag wäre jetzt ja wieder ein Deckel drauf, sage ich mal, 2% im Kernhaushalt, 300 Milliarden Sondervermögen. Reicht das denn in dieser weltpolitischen Lage aus?
Ja, Man muss sich die Dimension vorstellen. Wir schlagen ja vor, im Bundeshaushalt auf Verteidigung umzusteuern. Und das, was Schwarz-Rot jetzt plant, ist genau das nicht zu tun, sondern sogar runterzugeben im Bundeshaushalt. Das hieße, dass dauerhaft die Verteidigung nicht im Bundeshaushalt ein Kernthema ist, sondern ausschließlich über Schulden. Und das ist gefährlich, weil das führt natürlich dazu, dass die Verteidigungsausgaben dann in den 2030er Jahren, wo sie sicherlich auch noch hoch sein werden müssen, dann über Schulden finanziert werden, dauerhaft und unter Umständen dann nicht mehr die Ressourcen zur Verfügung stehen. Denn man kann sich natürlich nicht dauerhaft immer nur verschulden. Ja, jetzt vorübergehend angesichts der geopolitischen Lage, da teile ich die Einschätzung von Herrn Merz, ist ein whatever it takes nötig für Verteidigung. Aber nicht, damit Herr Merz ins Bundeskanzleramt kommt. Also die Hauptkritik ist, warum jetzt die Verteidigungsausgaben, wo es doch so notwendig ist, eigentlich im Bundeshaushalt sogar nach unten zu korrigieren, um dann alles in die Zukunft zu verschieben. Wir müssen jetzt umsteuern im Haushalt. Und 300 Milliarden ist eine große Dimension. Selbst das aktuelle Sondervermögen reicht ja noch bis Ende dieses Jahrzehnts. Mhm. Aber da kann man gerne mehr tun. Aber Sie sehen die Dimension. Hier wird ein Verschiebebahnhof eröffnet, der neuen Koalition allein schon dadurch zusätzlich 24 Milliarden für Wahlgeschenke zur Verfügung stellt. Es wird eben sich nicht auf Verteidigungsfähigkeit konzentriert. Und das ist unser konkreter Vorschlag. Bitte jetzt nicht Geld ausgeben, damit eine Koalition zusammengehalten wird, sondern damit unsere Verteidigungsfähigkeit zielgenau und zweckgebunden gestärkt wird.
Dennoch, Herr Dürr, es ist ja nicht mehr viel Zeit. Der neue Bundestag konstituiert sich Ende März schon. Es bleiben nur noch ein paar Tage. Ist es nicht trotzdem an der Zeit, jetzt irgendwie zusammenzudenken? Sie sind ja auch, sagen Sie selbst, bereit oder stimmen dazu, mehr Geld für die Verteidigung hinzulegen. Wie soll das denn jetzt zusammenkommen? Sie müssen ja irgendwie zu einer Lösung kommen, wenn Sie sich in diesem Kernpunkt einig sind. In welche Richtung denken Sie da?
Ich denke in die Richtung, dass wir das Ganze zweckgebunden machen. Denn niemandem ist ja geholfen, wenn wir sagen, wir geben jetzt einer neuen Koalition einfach mehr Geld für irgendwas, ohne dass sichergestellt ist, dass es auch in die Verteidigungsausgaben fließt. Und ich glaube, darauf, da haben Sie recht, Herr Schreiber, darauf sollte und könnte man sich einigen, dass man sich gegenseitig nicht nur verspricht, sondern es ins Grundgesetz schreibt, dass das zusätzliche Geld, diese dreistelligen Milliardenbeträge, hunderte von Milliarden, wirklich zweckgebunden für die Bundeswehr zur Verfügung stellen, für die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes. Ich glaube, da wäre eine Kompromisslinie möglich. Was schwierig ist, ist, dass der alte Bundestag einer neuen Bundesregierung einfach unendlich viel Geld zur Verfügung stellen soll. Sie hatten vorhin schon gesagt, da kommen ja nochmal 500 Milliarden Euro weitere Schulden, die gar nichts mit Verteidigung zu tun haben, hinzu. Das sind am Ende Beträge, da reden wir von über 1 Billion Euro. Und der geringste Teil, der wird am Ende in die Verteidigungsfähigkeit gehen.
Jetzt bemängeln viele Menschen in Deutschland, dass all das sowieso schon zu lange dauert. Wären Sie denn am Ende als FDP auch bereit, einem Gesetz zuzustimmen, das vielleicht nicht zu 100% den eigenen Vorstellungen entspricht?
Nicht zu 100%, darüber muss man reden, aber bisher ist es ja das Gegenteil. Ich hatte schon gesagt, im Bundeshaushalt nur noch 1% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ist nicht nur unambitioniert, das ist das Gegenteil dessen, was wir jetzt brauchen. Wir müssen mehr für Verteidigungsfähigkeit, mehr für die Bundeswehr im Haushalt hinterlegen, auch für die kommenden Jahre. Sie wissen, dass die NATO-Quote heute schon 2% beträgt. Hier soll für Verteidigung nur noch 1% ausgegeben werden und sie könnte auch steigen und dafür würden wir einen Verteidigungsfonds auflegen, der sicherstellt, dass wir 3,5, vielleicht sogar 4% der Wirtschaftsleistung in Verteidigung in den kommenden Jahren investieren könnten.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.